Chris möchte uns was sagen.
Ich habe während der Lobpreis habe ich so eine Öllampe gesehen und dann da war eine Flamme und dann kam so ein starker Wind und dieser starke Wind hat versucht, diese Flamme zu löschen, aber es hat das nicht geschafft und ich habe gesagt, okay, klar, starker Wind, es kann sein, dass diese Flamme ausgeht und Gott hat gefragt, ja, und was kann noch kommen, dass diese Flamme ausgeht. Aber ich weiß nicht. Und dann Gott hat mir gesagt, wenn das Öl fällt, dann kann auch diese Lampe ausgehen. Und Gott sagt, dieser starke Wind, der von außen kommt, er kann sich darum kümmern. Aber das Öl, dass diese Flamme aufrecht gehalten wird, das müssen wir selber tun. Und wir tun das, indem wir uns erinnern, wer Gott ist und wer wir sind. Gott sagt, geh in mein Wort und nimm dieses Öl und tust du, dass diese Flamme aufrecht halten. Amen. Amen.
Chris, dann bete doch du für die Predigt, dass das Wort Gottes uns trifft und in uns das bewirkt, wozu es Gott sendet. Wenn Gott schon so zu dir redet, dann.
Wir beten. Unser Vater, unser Gott, wir kommen zu dir im Namen Jesu. Und wir beten, dass dein Wort, das von deinem Thron kommt, durch den Mann Gottes zu uns gelangt. Wir beten, dass alles frei macht, dass dieses Wort in unsere Herzen kommt. Wir empfangen dieses Wort als Kinder, dass unsere Höhle aufrecht gehalten wird. Wir bitten um deine Gnade, dass du uns beschützt und dass wir wachsen. In Jesus' Namen. Amen.
Amen. Vielen, vielen Dank. Ich habe eins. Super. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das ist ein Wort in der Bibel. Also, das ist einfach klasse, wenn Gott so zu uns spricht aus unseren Reihen heraus. Gott ist tatsächlich der Hörer des Gebets und es ist so schön, miteinander auf dem Weg zu sein, miteinander auch zyklisch auf dem Weg zu sein in der Adventszeit. Advent. Wir erwarten eine Ankunft. Wir feiern eigentlich schon das Ereignis. Wir wissen ja, was es ist. Letzten Sonntag hat uns die Heike eine wunderbare Predigt gehalten und ich habe sie. Ich war leider nicht da. Ich war wieder zur Schulung, zum letzten Kurs in Österreich. Aber ich habe mir die Predigt schenken lassen. Und ich wurde so berührt, als ich die Predigtgläser habe von der Heike. Und ich möchte euch noch einen Satz vorlesen. Ich weiß nicht, ob sie den Satz genauso gesagt hat oder ob sie ihn freigesprochen hat. Aber sie hat ja aus dieser Geschichte raus von dem Hirtenjungen uns berichtet. Was geschieht mit einem Mensch, der einschläft und ein Fehler passiert, sein Lamm davonläuft, wo er eigentlich Verantwortung hatte, aufpassen musste? Wow. In dem Erkennen von dem Umstand, ich habe was falsch gemacht, dann von einem weisen Menschen einen Rat und ein Geschenk des Lichts zu bekommen, dann loszugehen und das Lamm zu suchen mit 4 Lichter. Und Heike hat unter anderem einen Satz gesagt, vor der Ewigkeit kommt das Leben. Was für ein genialer Satz. Vor der Ewigkeit, also bevor wir uns alle hier aus dem Staub macht, wohin wir auch hin, kommt das Leben. Und Jesus will, dass wir ein gutes Leben haben. Und dazu dürfen wir uns ihm ausliefern und dürfen ihn gewähren lassen, um heil zu werden und Heilung zu empfangen. Was für eine herrliche Aussage. Was für ein Satz, den Gott da in unsere Mitte gestellt hat. Und was für eine Herrlichkeit, solche Sätze auf uns wirken zu lassen in einer Zeit, wo wir zyklisch die Ankunft erwarten, feiern. Jesus kam, Jesus kommt, er wird wiederkommen. Jesus sagt, ich bin in eurer Mitte. Jesus, der greifbar, spürbar, wahrnehmbar da ist. Sigi, der gebetet hat, für dass Gott uns berührt, dass Heilungen geschehen. Christ, der gehört hat, dass wir uns auftanken sollen mit seinem Wort. Wow. vor der Ewigkeit, bevor wir uns hier verabschieden, kommt das Leben. Was für ein Satz. Und wenn man dann anguckt, wie kommt denn eigentlich Leben zu uns? Wie kommt Leben zu uns? Was geschieht in dem Leben? Wann nehmen wir Leben wahr? Wie nehmen wir Leben wahr? Was bedeutet das? Adventszeit. Und ich habe für heute einen ganz den Text in der Bibel ausgesucht, der vorher kam, bevor Jesus kam. Im Matthäus-Evangelium, im ersten Kapitel, wir können jetzt den Text mal an die Wand, das ist passiert, bevor Jesus kam. Eine interessante Schriftstelle, ein interessanter Bericht oder eine Auflistung, wo man vielleicht so manches Mal drüber hobbelt oder vielleicht schnell drüber blättert, wenn man denkt, oh, die ganze Name. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Diese Geschichte, diese Auflistung macht uns eins deutlich. Gottes Methode sind Menschen. Leben wird im Leben erfahren, wo wir mit anderen Menschen teilen. Da kommen wir auch mit unserem eigenen Leben in Berührung und mit uns selber. Und jetzt wollen wir mal diese Methode Gottes anschauen und mal das lesen, was da steht. Menschen, die ihr Herz aufgemacht haben, dass Advent geschieht. Die sich vorbereitet haben auf etwas, was sie gar nicht wussten, wie es aussehen wird. Die kannten den Ausgang der Geschichte, die wir heute zelebrieren, seit 2000 Jahren, eben nicht. Die hatten da so weit ins letzte Detail. Also dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak. Isaak zeugte Jakob. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachshon. Nachshon zeugte Salomon. Salomon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abia, Abia zeugte Asa. Asa zeugte Josaphat, Josaphat zeugte Joram, Joram zeugte Usia. Usia zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskia, Hiskia zeugte Manasse, Manasse zeugte Amon, Amon zeugte Josia, Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel, Shealtiel zeugte Zerubabel. Zerubabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eliakim, zeugte Asor, Asor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud und so weiter. Gottes Methode sind Menschen. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus sind 14 Glieder. Was für eine interessante Auflistung. Wir, manche von uns, weiß nicht, wer von uns die Geschichten dieser einzelnen skurrilen Persönlichkeiten kennt, wer die nachgelesen hat, die Geschichte von Tamar, die eine Kanaaniterin war, die gar nicht zu Israel gehörte. Juda, ihr Schwiegervater, der auch in der Geschichte drin vorkommt. Skurrile Sache, was die Leute machten. Unerklärlich, unverständliche Lebensgeschichte. Gott schreibt Geschichte mit Menschen. Und interessanterweise, wenn wir uns Wenn wir uns unseren Stammbaum aussuchen könnten, wen würden wir da alles reinpacken? Schreib dir mal deinen Stammbaum auf, mit wem du dich gerne verbinden würdest, wer da alles so in deinem Stammbaum drin wäre, wenn du selber dürftest. Kannst du aber nicht aussuchen, gell? Du musst das nehmen, was du hast. Aber was würden wir denn da alles reinschreiben? Zu wem wollten wir da eigentlich gehören? Oder wir nehmen uns hier, die Gruppe von Christen, weltweit hier vor Ort. Du kannst doch nicht aussuchen, wer neben dir sitzt. Die Person sitzt einfach da. Skurril, gell? Schon interessant. Und was da für Namen stehen, das ist schon faszinierend. Juda, wow, du bist der Löwe. Gibt es so ein Lied? Ach, egal. Löwe von Juda auf dem Thron, so heißt das Lied. Wow. Rahab, auch so eine interessante, schillernde Persönlichkeit. Ruth, gar keine Israelitin. Passt doch gar nicht rein. Bathseba und so weiter und so fort. Wenn man das so anschaut, könnten wir doch da unsere Namen auch mit reinschreiben, oder? Da passen wir doch eigentlich dazu, oder? Du bist kein Israelit. Du hast vielleicht auch so manche skurrile Ecke oder ich in deinem Leben drin. Und das waren die Vorläufer von Advent. Das waren die Vorbereiter für das Kommen des Herrn. Das war die der Stammbaum Jesu. Das ist einfacher. Mit den Leuten hat sich Gott identifiziert. Krass, gell? Wenn man anguckt, Rahab hatte, warum musste wohl Rahab mit einem Beruf ihr Geld verdienen, wo nicht jeder Mensch aussucht? Warum war die Tamar so verletzt, dass sie ihren Schwiegerpapa, nachdem sie Witwe war, Tamar hat den Sohn Judas geheiratet, der ist gestorben, dann war sie Witwe. Wenn ihr euch noch erinnern mögt an die Predigt, wer da war, die Witwe, wo ihr Sohn gestorben ist, was für ein Status und was für ein schwieriges, schmerzhaftes Leben und von Lebensumständen es war. Und die Tamar, die dann den Juda mit ihm schläft, von ihm schwanger wird. Und er wollte das verbergen. Skurrile Lebensgeschichten. Können wir gerade stehen lassen, jetzt einfach mal drüber nachdenken. Gell? Könnten wir einfach drüber nachdenken, was hat sich Gott dabei gedacht? Das habe ich ja nicht, das hast du ja nicht. Das hat sich der Schreiber der Bibel, der Tora, der Geschlechtsregister nicht ausgesucht. Das sind ja Fakten. Aber weißt du was? Das hat Gott sich ausgesucht. Advent. Das hat Gott sich ausgesucht. Gott hat nicht mal ein bisschen rumgetweakt an seinem Geschlechtsregister oder seinem Stammbaum und hat ein bisschen frisiert. So wie heute gibt es so Sendungen Pimp My Life oder Pimp My Car oder was weiß ich. Wir wollen alles ein bisschen rumschrauben, ein bisschen rumtun, ein bisschen verbessern, ein bisschen anders machen, ein bisschen die Fehler verbergen. Nee, Gott hat es einfach aufgeschrieben. Und Gott hat aus dem raus das Wertvollste, was es je gab, sein Sohn, entstehen lassen. Kennen wir nicht die Schriftsteller, manche von uns? Die Wüste erwacht und die Steppe blühen. Er gibt uns Freudenöl statt Asche. Er lässt aus der Asche heraus entstehen. Er kommt und er nimmt dem Tod die Macht. Und als ich das so gelesen habe, hat sich mir so das Wort aufgeschlossen in der Bibel, wo wo Johannes zitiert ist, der Johannes der Täufer, der war ja der letzte Prophet, das war ja der Prophet, der gesagt hat, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Da sprach er von Jesus. Warum musste Johannes abnehmen? Johannes musste abnehmen, weil er der letzte Prophet des alten Bundes war, weil mit Jesus ein neuer Bund angefangen hat. Und dieser Johannes, der erläutert uns im Wort in der Bibel den Umstand und sagt, das Volk war voller Erwartung und fragte sich, ob Johannes vielleicht der versprochene Retter sei. Da erklärte er allen, ich taufe euch mit Wasser. Also so zur äußeren Reinigung. Zum Bekenntnis, ich bin schmutzig, ich brauche Reinigung. Es kommt aber der mächtiger ist als ich. Und ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Schuhe aufzubinden. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer des Gerichts taufen. Er hat die Wurfschaufel in seiner Hand, um die Spreu von Weizen zu scheiden und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu wird er in einem Feuer verbrennen, das nie mehr ausgeht. Mit diesen und vielen anderen Worten rüttelte Johannes das Volk auf und verkündete ihm die gute Nachricht vom Kommen des Retters. Johannes hat uns aufgerüttelt mit diesem Wort. Aufgerüttelt mit dem Wort, er wird kommen und er wird die Spreu vom Weizen trennen. Und dann habe ich mir so diese Schriftstelle oder diesen Stammbaum, wenn ich dann denke, wow, was meint Gott da damit, wenn er das aufschreiben lässt, die Spreu wird vom Weizen getrennt. Wenn der kommt, auf den wir warten, wenn wir ihm begegnen, auf den wir warten, der sagt, ich bin mitten unter euch. Wenn zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, bin ich mitten unter euch. Und wenn ich dann Heikes Satz lese, wo war der jetzt? Ich hätte doch die Seitenzahl aufschreiben sollen. Aber der von Ewigkeit kommt das Leben. Jesus will dir ein gutes Leben geben. Dazu dürfen wir uns ihm ausliefern und dürfen ihn gewähren lassen, um heil zu werden und Heilung zu empfangen. Das war der Satz. Dürfen ihn gewähren lassen, den kommenden Gott, Jesus, gewähren lassen an uns, um heil zu werden an Körper und Seele. Und Johannes sagt, wow, wenn der kommt, der wird die Spreu vom Weizen trennen. Und dann bin ich neugierig geworden. Ich habe einen Freund, der ist Agraringenieur, also Turbobauer. Der bildet in Landsberg bildet er Landwirte aus. Und da habe ich gedacht, den frage ich jetzt mal. Hey, Horst-Georg, Dr. Horst-Georg Untheutsch heißt der, Agrarwissenschaftler. Da habe ich gesagt, Horst-Georg, wozu ist eigentlich Spreu da? Warum wird Spreu vom Weizen getrennt? Wozu ist der Spreu da, wenn man es doch nicht brauchen kann? Und das war echt faszinierend. Das Spreu im Gewächs hat die Aufgabe, das Korn zu ernähren. Zu sorgen, dass die Nährstoffe dem Korn zugefügt werden, dass das Korn wachsen kann. Das Spreu hat die Aufgabe, dieses Körnle vor Pilzen zu schützen und vor Krankheitseinflüsse. Nimmt also den ganzen Schmutz und Dreck auf, das Ungute nimmt dieses Spreu auf, um das Korn zu schützen, dass es gute Frucht wird. Und viele von uns, oder vielleicht alle von uns, können sich an das Unglück in Fukushima erinnern. Radioaktives ist in der Luft gewesen wegen dem Atomkraftwerk, was da kaputt ging. Und dann hat ein Farmer, der war ganz traurig und dachte, wow, das hat mir der Dr. Untheutsch gesagt. Er hat gesagt, mein ganzes Korn, mein Reis ist kaputt, ist jetzt verseucht, radioaktiv. Dann haben sie es untersucht. Das Spreu hat dafür gesorgt, dass die Radioaktivität nicht in das Korn kommt. Was für ein krasses Gewächs Gott geschaffen hat. Und wenn ich das jetzt angucke, habe ich da, wow, cool. Alle Schadstoffe, Pilze, sogar Radioaktivität, steckt im Spreu drin. Und Gott sagt, ich glaube, das willst du nicht essen. Ich glaube, das willst du nicht deinem Körper zufügen. Das wollen wir doch von dem Weizenkorn trennen. Das wollen wir doch wegnehmen, das, was den Schmutz dieser Welt in sich trägt, wollen wir doch wegnehmen und nicht uns zu Genuss führen. Weil dann würde es uns ja schaden. Und das fand ich echt faszinierend. Und Jesus hat die Schaufel in der Hand. Und so manches Mal kommen interessante Gedanken in uns hoch. Was ist wohl Spreu? Was ist Spreu? Und so manches Mal erlauben wir uns vielleicht zu sagen, A ist Streu, Person A ist Spreu, Person B ist Weizen. Und dann habe ich, wenn ich dann das Wort angucke, dann gibt es das Wort für mich gar nicht her. Wo war denn das Spreu? Um das Korn. Was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Kurz bevor sie ihn gekreuzigt haben, hat er sich in Schutz umgelegt, kam mit einer Schüssel, mit einem Handtuch, hat ihnen die Füße gewaschen. Was hat Jesus gesagt? Wer gereinigt ist, bedarf nichts, als dass man ihm die Füße nochmal wäscht. Was in Berührung kommt, das war ein Symbol, eine bildhafte Sprache, was in Berührung kommt mit dem Staub der Welt, was in uns kontaminiert ist von dem Staub der Welt, von dem Zeitgeist, der sein Unwesen treibt, in welcher Form auch immer, was kontaminiert ist, das möchte Gott, dass es von uns getrennt wird. Nicht Person A und B, sondern was in mir kontaminiert ist, was in uns verunreinigt ist. Und jedes Mal durch die Begegnung mit Gott sind Menschen an die Punkte und Themen ihres Lebens gekommen. Darf ich dich fragen, darf ich dich einladen, mit mir zusammen auf die Reise deines Herzens, unseres Herzens gehen, für dich selber? Mit welchen Punkten kommst du immer wieder in Berührung, wo du merkst, ich glaube, ich könnte Schäufele brauchen vom Herr Jesus, der mich mal kurz reinigt. Und ist doch schön, wie Gott reinigt. Ist doch eigentlich wirklich schön, gell? Erstens mal macht es Gott selber. Er nimmt die Schaufel in die Hand. Und dann geht er nicht raus beim Sturm des Lebens, wo sich eh keiner vor die Haustür wagt im Hurrikan und wirft mal alles in die Luft, dann wäre alles weg. Was wird gesagt über die Bibel, in der Bibel über den Geist Gottes? Er ist was wie ein für diejenigen, die sich, also seht ihr, es ist einfach gut, in der Bibel immer mal wieder ein bisschen rumzukruisen, dem Wort in sich auf, das Wort in sich aufzunehmen. Der Geist Gottes ist wie ein Wind, der weht und säuselt, wo er will. Und wenn du jetzt gerade in der Luft bist, oh Halleluja, wenn du jetzt gerade keinen Boden mehr unter die Füße hast, wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, dir schwimmen alle Fälle davon, so in unserem Sprachgebrauch, oder jetzt geht nichts mehr, du weißt nicht mehr, wie es weitergeht, dann bist du in Gottes liebevoller Lebensumstand, wo er die Spreu von dem Korn trennt. Und dadurch wird unser Leben heil. Und wenn man die Menschen anguckt, immer wenn sie Gott begegnet sind, ob die Ruth jetzt Gott in Form von Feuer und Wolkensäule wie der Mose und das Volk Israel. Nee, sie ist Gott begegnet in Form von ihrer Schwiegermutter, der Naomi. Sie hat an ihr gesehen, wow, mein Gott, dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk, ich gehöre zu dir. Sie hat sich definiert, da will ich dazugehören. Die Rahab, die ihr Geld verdient hat auf eine andere Art und Weise, wie es wir tun oder wie es manche von uns, wie auch immer, die hat gesagt, hey ihr, da ging es um Jericho, um das Volk Gottes hat Jericho eingenommen und die wusste, boah, das ganze Volk in Jericho wusste, dass das Volk Gottes unterwegs ist. Und die hat gesagt, wow, ich möchte nicht umkommen, ich möchte leben bleiben, ich verberge euch, die ihr Botschafter Gottes seid, ich mache mich mit dem Wirken Gottes eins. Und was hat Gott gemacht? Er hat sich mit ihr eins gemacht. Er hat ihr Leben verschont und sie ist Teil von dieser Geschichte. Wie faszinierend, wie erlösend ist unser Herr Jesus. Wie heilend, wie heilsam ist die Güte und Gnade Gottes. Und dann haben die Menschen diesen Prozess zugelassen, wo sie ihre Wahrnehmung über Gott, ihre Glaubenssätze, ihre Bekenntnisse mal angeguckt haben. Was sind deine Wahrnehmungen? Was sind deine Glaubenssätze, meine? Was ist unser Herzensbekenntnis, mit dem wir täglich umgehen? Die Menschen haben das angeschaut und haben sich in irgendeiner Form darauf eingelassen. Und Gott hat sich auf sie eingelassen. Und dann lesen wir im Samuel, 1. Samuel 16, Vers 7. Da ging es darum, da hat Samuel, Prophet, musste den König, damals hat man den gesalbt mit Öl, musste den herausfinden, wer er ist. Und dann steht in der Bibel ja, dass der gar nicht zuerst hergeführt wurde, der David, der kam erst am Schluss. Und der Samuel musste dann immer sagen, halt, nee, also 7 Söhne wurden vorgeführt und der 8. oder so war es. Bitte verzeiht mir, wenn es 7 waren und 6, egal. Aber irgendwann mal hat der Samuel dann auf Gott gehört und dann hat Gott zu ihm gesagt, denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht die Spreu. Weil das Korn ist versteckt hinterm Spreu. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht was? Das Korn. Der Herr sieht das Zentrum, die Zentrale des Herzens. Also nicht das, was dich vielleicht vermeintlich auch geschützt hat vor der Welt, vor dem Schmutz dieser Welt, sondern der Herr sieht dein Herz. Der Herr sah Ruths Herz. Der Herr sah Tamars Herz. Der Herr sah Bathschebas Herz. Die Frau von David, die gar nicht seine war, die er sich mal schon nebenbei geholt hat. Auf eine ganz unlautere Art und Weise. Und wir zelebrieren den König David in die höchste Töne. Und das ist auch gut so. Wisst ihr warum? Wenn wir das zelebrieren, dann zelebrieren wir eigentlich auf Gottes Art und Weise. Weil wir nicht das anschauen, was die Spreu gemacht hat mit ihm, sondern weil wir anschauen, was das Herz in ihm war. Ein Freund Gottes, ein liebenswürdiger Gottesknecht, Gottes Nachfolger. Und die Stelle vom Johannes habe ich uns vorgelesen, wo der Johannes Jesus so beschreibt. Und dann habe ich gedacht, wow, und wo steht denn das noch? Dass das nicht um Mr. A und Mr. B geht, Mr. Spreu und Mr. Korn. Es geht um Herz. Jesus sagt zum Petrus. Simon, Simon. Dann nennt er ihn also nicht Petrus. Dann nennt er ihn bei seinem ersten Namen. Den zweiten Namen Petrus, den hat er ja von Gott gekriegt, der Fels, der Unverrückbare, der Starke. Dann sagt Jesus da in Lukas 22, 31 bis 35, Simon, Simon, pass gut auf. Hör mal zu, spitz deine Ohren. Gott hat dem Satan erlaubt, euch auf die Probe zu stellen und die Spreu vom Weizen zu trennen, zu scheiden. Und dann wird Jesus ganz persönlich und sagt, aber pass auf, Petrus oder Simon, aber ich habe für dich gebetet. Also nicht für dein, sondern ich habe für dich gebetet, dass in dem Moment, wo deine Spreu vom Weizen getrennt wird, wo du in der Luft hängst, wo der Wind um dich bläst und du spürst, da geht was von dir weg und du kannst es gar nicht richtig identifizieren, du hast es nicht mehr im Griff. Wenn der Wind weht und du bist da so ein bisschen in der Luft, dann hast du es ja nicht im Griff. Euch auf die Probe zu stellen und die Spreu vom Weizen zu trennen, denn ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht aufhört. Das ist ein innerer Prozess. Wenn du dann wieder zu mir zurückgefunden hast, musst du deine Brüder und Schwestern im Glauben an mich stärken. Und dann kommt Petrus sein Spreubekenntnis. Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, mit dir zu sterben. Jesus wusste es. Jesus hat aber nicht dieses Spreu, was sich so fromm und so nobel angehört hat. Jesus hat gesagt, du Petrus, komm, lass uns das Korn anschauen und sei dir gewiss, ich kümmere mich um das Korn in dir. Du bist mir so wertvoll, du bist mir so wichtig, dass ich mich um dich kümmere. Dass ich dich nicht fallen lasse, dass ich dich nicht davon fliegen lasse mit der Spreu. Sondern ich werde diesen inneren Prozess, und für diesen inneren Prozess, den spreche ich dir nicht nur zu, sondern sage ich dir sogar, ich habe für dich gebetet. Dass Luther sagt, wenn du dich dermal einst bekehrst, dann geh hin und stärke deine Brüder. Und wenn man dann die Geschichte anschaut, wo Jesus ihnen dann wieder begegnet und den Petrus dann ihm hilft, dass er wieder sein Weizen entdeckt, seine Wirksamkeit, seine Kraft, sein... Worin lag denn die Kraft von Petrus? Was war denn das Bedürfnis seines Bekenntnisses? Oh, ich werde mit dir sterben, ich werde mit dir ans Kreuz und was weiß ich was gehe. Ans Kreuz hat er nichts gesagt, aber was war denn sein Bedürfnis? Seine Liebe ihm zu zeigen, Tag und Nacht. Seine unaufhörbare Liebe, Jesus zu beweisen, das war sein Bedürfnis. Aber er hat es nicht geschafft. Aber Gott hat ein anderes Bedürfnis oder ein größeres Bedürfnis. Er beweist uns seine Liebe und holt uns wieder raus und macht die Wirksamkeit in uns zur Wirksamkeit. In dem Moment, wo Spreu vom Weizen getrennt ist, ist der Weizen genießbar. In dem Moment ist er frei von Pilzen. In dem Moment ist er frei von anscheinend von Radioaktivität. In dem Moment ist er frei von Schadstoffen. Wenn wir diesen Prozess der Begegnung Gottes zulassen, Advent. Ich habe für dich gebetet, sagt Jesus, dass dein Glaube nicht aufhört. Was für ein schönes Adventsgeschenk Gottes. Er hat für uns gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört. Er sorgt für Nachschub in seinem Wort für uns, dass die Lampe nicht ausgeht. Wollen wir uns ihm ausliefern? Ich habe gehört, dass das Lobpreisteam noch ein Lied hat. Und ich würde es schön finden, wenn man es noch singt oder wenn ihr es uns singt oder wenn wir uns darin besinnet, welche Spreu lasse ich denn jetzt fliegen? Kansas, die Rockband, kennt ihr die? When I close my eyes. Even for the moment and the moment's gone. Dust in the wind. Wenn ich meine Augen schließe für einen Moment und wenn der Moment dann vorbei ist, dann ist es wie Staub im Wind. Gott in seinem Moment der Begegnung mit uns lässt es manchmal zu, dass die Spreu von uns davon fliegt, damit das Weizenkorn zur Wirksamkeit, zur Nahrung, zur Kraft kommt. Und das ist doch Advent. Gott begegnen, die Spreu loszulassen, frei zu werden, heil zu werden. Welches Lied singt ihr uns? Sagt es uns. Oh, so groß ist der Herr. Ach, das ist doch wunderbar. Ist doch wunderbar. Lasst uns das mitsingen, mithören. Lass es auf dich wirken, die Einladung, diesem Wind Gottes, der Spreu von Weizen trennt, in dir, diesem Gebet Jesu, ich habe für dich gebetet, Raum zu geben, dass die Wirksamkeit seines Gebets an uns, an dir, an mir wirksam wird und wir genießbares Weihnachtsgebäck werden.
Preisen wir.